BR Heimat. Habe die Ehre.
Heute wieder mit der Edith Schuhwalter am Mikrofon und ich sage herzlich willkommen zur letzten Gartensprechstunde des Jahres. Den Garten winterfest machen, das ist ja so ein Ausdruck, das hört man oft. Aber was heißt das jetzt eigentlich genau? An was sollte man jetzt alles noch denken, bevor wirklich die Stadezeit einkehrt im Garten? Darum geht es heute auch im Gespräch mit unserem Gartenexperten Hubert Ziegler. Wir haben Spätherbst in Bayern und dieses Jahr in weiten Teilen mit trüben Tagen und viel Nebel. Und da ist ja wirklich gut, wenn man einen guten Grund hat zum Rausgehen. Und im Garten schauen, was sie alles dort, das ist zum Glück immer ein guter Grund. Und an was wir alles denken sollen in diesen Tagen, das sagt uns heute der Hubert Ziegler, der uns wie immer aus unserem Würzburger Studio zugeschaltet ist. Ich sage herzlich willkommen zur letzten Gartensprechstunde des Jahres. Ich freue mich, dass Sie sich wieder Zeit nehmen für uns, Herr Ziegler.
Ja, und ich sage auch ein herzliches Grüß Gott und freue mich ebenfalls, im Finale des Jahres nochmal da zu sein.
Ja, genau, das grande Finale werden wir heute erleben. Haben Sie jetzt in Unterfranken eigentlich auch schon so lange keine Sonne mehr gesehen?
Ja, schon. Also wir vermissen das schon. Also diese trüben Tage und gerade Würzburg mit dieser Tallage ist dann, ja. Aber manchmal gab es auch Fälle, wo es umgekehrt war, wo es dann in Würzburg schön war und auf den Bergen. Nee, also man kann nicht sagen, ich fliehe dahin. Und wenn man dann immer die Bilder vom Voralpenland sieht, werden wir sehr neidisch.
Ja, wir auch. Die wenigsten in Bayern leben ja gerade ausgerechnet im Voralpenland oder direkt am Rande der Alpen. Und ich kann mich oft erinnern, dass es in München gerade noch schön war und dann war der Rest im Nebel. Aber jetzt heute, wenn ich aus dem Studiofenster schaue, ist es auch in der Landeshauptstadt einfach nur ein bisschen traurig. Aber man muss rausgehen, weil draußen ist auch an einem trüben Tag viel mehr Licht als im hellsten Raum im Haus. Und das ist ja für uns Gärtner kein Problem mit dem Rausgehen.
Nein, wir können ja uns noch beschäftigen draußen.
Ja, ja, manche Dinge sind ja schon richtig dringend. Ja. Das Laubrechen zum Beispiel ist natürlich in vielen Gärten momentan die Hauptarbeit. Ist ja immer wieder Motivation, dass man sagt, oh, jetzt ist schon wieder so viel runtergefallen, jetzt muss ich aber wirklich raus.
Ja, aber heuer war es ja so, dass das Laub lange hängen blieb. Sonst war um die Zeit alles schon durch. Und heuer ist es halt lang, es hat sich einfach verschoben.
Ja, und in manchen Jahren fällt ja alles auf einmal ab.
Mhm.
Und dieses
Frost
Jahr
kommt,
ist
ne? Wenn
so
Frost kommt.
Schubweise immer. Mhm. Immer wieder denkt man, jetzt habe ich alles weg, dann kommt der nächste Schub. Das Gute ist, dann hat man nicht gleich an einem Tag 5 Stunden Arbeit. Aber trotzdem ist schon immer die Frage, es häuft sich ja ganz schön an, was macht man mit dieser ganzen Biomasse, die da zusammenkommt, wenn man einen großen Baum hat?
Eigentlich, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Fällt Laub auf Rasen, da muss es sowieso entfernt werden, weil sonst das Laub praktisch den Rasen erstickt, faulen lässt, schimmeln lässt. Ne? Und da wäre es vielleicht ganz gut, nochmal, und es hat sich auch in den letzten 3-4 Wochen durch die warme Witterung, ist der Rasen sogar nochmal gewachsen.
Ja.
Und da könnten wir jetzt nochmal mit einem hoch eingestellten Rasenmäher drüber gehen und mit dem Aufsammelsack, Fangsack, mit dir das aufgenommen und dann kann man das sehr schön nutzen, entweder auf leere Gartenbeete zu streuen, in dünnen Lagen auf den Kompost zu streuen, zwischen Stauden, unter Hecken zu streuen und da haben wir organische Masse dort gebracht und die verrottet relativ gut, weil das Laub klein ist und das saftige Gras noch und das verrottet relativ schnell. Also das wäre die eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit wäre halt, das Laub aufzunehmen und auch Laubhaufen anzulegen. Verschiedene Laubhaufen im Garten an der sonnigen Seite, an der schattigen Seite, neben dem Kompost. Da kann ich immer auch mal Laub auf meinem Kompostmiede immer mal zwischendurch ausbringen. Das bietet sich ja auch an. Und der Laubhaufen ist ja auch Rückzugsort für Nützlinge, aber auch für Schädlinge. Da finden sich dann Regenwürmer, die wieder die Vögel holen können.
Mhm.
Also das ist ein ganzheitliches Denken. Also es ist nicht nur, dass das Laub verräumt ist, sondern dass es auch nützt. Ja?
Mhm.
Und es sackt auch zusammen. Und wenn ich es wirklich nicht brauchen könnte, im Frühjahr, sagen wir im März, April ist es so weit zusammengesackt, dann habe ich nicht mehr viel und dann kann ich das auch gut im Garten unterbringen, auf dem Kompost noch unterbringen oder zur Not auch dann immer noch entsorgen.
Also Sie sagen jetzt Laubhaufen, die muss ich aber dann irgendwie einhegen, oder? Weil sonst kommt der nächste Windstoß,
ja,
und bläst die wieder auseinander.
Okay, da könnte man Reisig drum rumpacken, ne? Oder man könnte auch, ich meine, es gibt ja mal so eine Maschendrahtrolle, da kann man ein bisschen, dass das ein bisschen gestützt ist. Und die Laubhaufen, man kann auch Laubhaufen in der Nähe vom Gartenbeet, da kann man mal eine Schaufel Erde drauf tun. Mhm. Da haben wir praktisch den Starter, da sind ja Millionen von Mikroorganismen drin, die wiederum das Laub zersetzen wollen. Also das ist eine Möglichkeit, ja.
Also auf die abgeräumten Gartenbeete praktisch das Laub auszubringen.
Entweder so oder angenommen, Sie haben einen Laubhaufen in der Nähe vom Garten und nehmen auf den abgeräumten Gartenbeeten eine Schaufel Erde oder drei, vier Schaufel Erde und hauen es auf den Laubhaufen. Erstens mal beschwert das und impft quasi mit den Mikroorganismen das Laub, sodass das Laub auch wieder schneller zersetzt wird.
Ach so, dass man so einen Laubhumus dann kriegt, ja. So einen Laubkompost,
ja,
praktisch.
Ja.
Mhm. Hat der irgendwie andere Eigenschaften als der, sage ich mal, normale Mischkompost?
Ja, erstens mal ist er oft sehr fein, hat nicht diese groben Strukturteile. Und zweitens haben wir zum Beispiel auch spezielle Sachen, Eichenlaub oder auch Walnusslaub, die haben ja sind sehr sauer. Und das könnte ich sogar im positiven Sinne nutzen, um einen etwas saureren Kompost, Laubkompost herzustellen für unsere Gehölze wie Hortensien oder Rhododendron oder Heidelbeeren, die eben einen sauren Boden wollen. Und man kann die auch untermischen dann auch. Angenommen, wir haben in Franken ja auch meistens Böden mit einem hohen Kalkgehalt, also mit einem hohen pH-Wert. Und da kann man ruhig auch das etwas säuerliche Laubkompost oder Kompost aus dem verrotteten Laub damit einbringen. Mhm. Und wieder auch immer für Ausgleich sorgen.
Dann hat man gleich seine spezielle Rhododendron-Erde praktisch,
ja,
oder?
Genau.
Und Sie haben jetzt gesagt, bei Eiche und bei Walnuss habe ich mal gelesen, die haben so keimhemmende Substanzen im Laub. Ist es dann, gut, das würde jetzt das Unkraut unterdrücken, wenn ich es unter meinen Rhododendron zum Beispiel ausbringe, oder? Weil das ja dann auch nicht so gut keimen kann, stelle ich mir
vor. Das, also generell ist jetzt auch die Bedeckung, die wir ausbringen, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, unter Hecken und zwischen den Stauden und so weiter, das oder auch auf dem Beet ausgebracht, egal ob mit Rasen gemischt, fein oder ohne, das unterdrückt auch natürlich das Unkrautwachstum, weil das haben wir in den letzten Jahren feststellen müssen, durch die milden Winter.
Das wächst das ganze Jahr.
Ganze Jahr. Die Vogelmiere war den ganzen Winter prächtig da. Gut, man kann ja die Vogelmiere dann nutzen.
Kann man auch als Salat essen.
Natürlich.
Gell?
Oder auch andere Unkräuter wachsen einfach und jede Bedeckung vermindert das Unkrautwachstum.
Mhm. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel Walnusslaub, kleingehäckselt auf meinen Gemüsebeeten ausbringe und dann möchte ich ja im nächsten Jahr was ansehen. Muss ich da Angst haben, dass dann da die Samen schlechter keimen?
Nein.
Okay.
Wir bringen das ja jetzt auch nicht in Meter dick auf, sondern immer in dünnen Schichten,
genau.
Und da passiert eigentlich nichts. Ne? Und wie gesagt, auch da, wir merken, also was ich immer sehr stark beobachte, ist, dass gerade im März, wenn der Boden wärmer wird, wenn die Regenwürmer wieder aus tieferen Schichten nach oben gehen, dass die im März unwahrscheinlich viel Laub vertilgen.
Mhm.
Also dort, wo man es auch liegen lassen kann, zum Beispiel auf Wiesen, also ich rede jetzt nicht vom Rasen, sondern draußen Wiesen, Streuobstwiesen, da muss es, sollte es bleiben, da ist es ja auch... Da weht ja der Wind, das sind größere Kronen, da fällt es nicht auf ein Quadratmeter alles zusammen, sondern da wird es auch verfrachtet und da kann das Laub liegen bleiben und da sind ganz viele Regenwürmer aktiv. Das merke ich immer wieder.
Auf einmal verschwindet es, gell? Rätsel
ja, weil ich schneide auch spät meine Bäume und im April ist da fast gar nichts mehr da. Mhm. Und da muss man sich doch die Arbeit nicht machen.
Ja, genau. Was die Natur von sich aus regelt, ist doch
es
super.
Es ist doch der Naturkreislauf. Mhm. Früher hat es auch keiner weg. Also ein bisschen was. Klar, dort, wo es stört, auf dem Rasen oder
auf
dem Gehweg.
Natürlich.
Gehweg,
an der Treppe.
Absolut, absolut.
Da
bin ich
weg.
Voll dabei. Mhm. Ne? Die Rutschgefahr sollte man nicht unterschätzen. Es ist immer nass, den ganzen Winter ist es nass oder leicht angefroren oder ja, oder auch dort im Teich sollte man das eingewehte Laub rausfischen.
Sonst werden es zu viele Nährstoffe einfach.
Weil das fault dann und dann gibt es Nährstoffe. Ne? Laub ist ja Nährstoff, deswegen.
Genau, das ist ja das Gute.
Ja.
Und dann wie haben, ist eigentlich bei Baumscheiben? Ist das eine gute Idee, wenn man die mit Laub abdeckt über Winter?
Ja und nein. Also bei Apfel, vor allem Jungbäume und Apfel, da gehen gerne die Mäuse. Die Feldmäuse und Schermäuse hin und fressen die Wurzeln. Ah. Das muss man von Fall zu Fall sehen. Wer da keine Probleme hat, kann was machen. Aber ich sage immer, mein Motto ist, Sommer über Baumscheiben mulchen.
Ja? Damit die Feuchtigkeit bleibt.
Und schauen Sie, ist es ganz gut, wenn ich im Frühjahr von meinem großen Laubhaufen noch was habe für gleich. Mhm. Ja? Weil dann halte ich, wenn ich im März anfange oder Anfang April, wo ich den Rasen noch nicht mähen muss, meine Wiese noch nicht mähen muss, dann habe ich schon was da, weil dann halte ich die Winterfeuchtigkeit. Mhm. Wie oft haben wir schon im April richtig warm gehabt.
Ja, und ja? So trocken. Der April ist und, ganz oft trocken.
Ja, bei uns und auch. Dadurch konserviere ich die Winterfeuchtigkeit. Mhm. Ja? Und das ist und dann bringe ich das um und aus und ich habe diese Kreislaufwirtschaft. Mhm. Ja?
Genau, also so, wo man die Natur ein bisschen nachahmen können, sollte man es natürlich machen. Und jetzt haben wir vergangene Woche, hat uns ja die Hiobsbotschaft erreicht, dass jetzt sogar schon der Igel auf der roten Liste der bedrohten Arten steht. Und es hat wie immer viele Ursachen, aber eine ist ja leider auch, dass viele Gärten für Igel überhaupt kein geeigneter Lebensraum mehr sind. Herr Siegler, was gibt es denn da für Faktoren, wo man sagt, das soll man eigentlich wirklich nicht machen, wenn man nicht den Igeln den letzten Lebensraum noch wegnehmen will?
Also der Igel ist ja auch das Symbol für naturnahen Garten. Nicht umsonst haben die Kollegen aus Niederösterreich, die ja diese Naturgartenzertifizierung auf die Wege gebracht haben, auch den Igel als Symbol genommen. Und wir naturnahen Garten heißt, dass ich nicht alles abschneide, nicht alles umgrabe, nicht alles wegräume, dass ich Stängel über Winter stehen lassen, dass ich versuche, nicht jede Blattlaus wegzuspritzen, weil ohne Blattläuse keine Nützlinge. Und das
Herr Siegler, bei Wegspritzen muss ich sofort einhaken, weil ich hatte kürzlich den Naturfilmer und Biologen Jan Haft zu Gast und der hat einen ganz einfachen Satz gesagt.
Ja.
Giftfrei. Das ist das A und O. Der private Garten sollte immer giftfrei sein. Wir leben alle nicht von seinen Erträgen. Wir sind alle nicht darauf angewiesen. Wir müssen alle nicht verhungern, wenn was nicht wird.
Okay. Das,
kein das, Gift im Garten.
Und das unterstützt ja auch diese naturnahe Gartenbewegung.
Genau.
Ja, und kein Einsatz von Pestiziden und so weiter und so fort. Also okay, wir müssen gucken, dass wir ein Umfeld schaffen, wo sich Nützlinge und ganz viele Tiere wohlfinden im Gleichgewicht, Schädlinge und Nützlinge. Und der Igel ist auch Teil dieses ganzen Kreislaufs. Ja, so, und ich kann nicht sagen, ich mache einen Laubhaufen, aber dafür ist mein Garten voller Schotter oder voller nur Zierrasen und keine Hecken, kein gar nichts drin, also leblos auf Deutsch gesagt, und das funktioniert nicht. Ne? Mhm. Also auch, wir müssen auch dran denken, die Zäune oder Mauern, dass der Igel überhaupt in meinen Garten kommen kann.
Das ist
kann.
Ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, das kann man gerade bei Zäunen, dass man unten was ausspart oder nicht bis ganz unten aufsetzt oder auch Mauern. Ne, dass
oft gibt es so eine Betonmauer
und
obendrauf schließt nahtlos der Zaun an, da kommt natürlich der Igel nicht mehr raus und rein.
Genau. Und weil der streift ja nachts unwahrscheinlich weite Wege. Ne? Und ich denke jetzt auch vielleicht, wenn jemand einen Garten jetzt wirklich, sagen wir, naturnah gestaltet und viele Aspekte berücksichtigt, wo man sagt, da müsste sich eigentlich der Igel wohlfühlen. Gut, jetzt machen Sie das. Aber das ganze Umfeld, gerade in Neubausiedlungen, sieht ganz anders aus. Da zieht es doch kein Igel hin. Mhm. Also versuchen auch vielleicht Nachbarn zu animieren, ein bisschen da ein wenig anders zu denken und nicht alles abzuräumen, alles in die Biotonne zu stecken. Laub, Schnittgut und, ja.
Mhm. Es mangelt einfach oft auch an Einsicht, sage ich. Also an Einsicht im Sinne von Wissen.
Oder falsche
Schönheit.
Dass Menschen
es schon machen würden, wenn sie es überhaupt wüssten. Also wie Sie der wichtige Hinweis, im Zaun eine Lücke lassen für einen Igel. Unseren Laubhaufen haben wir vorhin schon angesprochen, der muss sich ja irgendwo verkriechen können über Winter. Und ich glaube grundsätzlich, wir reden ja oft davon, dass ein insektenfreundlicher Garten immer auch ein vogelfreundlicher Garten ist. Aber bei den Insekten sind ja nicht nur das fliegende Stadium von den Tieren, sondern ja auch die Maden und die Larven. Ja. Und die sind natürlich das Wichtigste, die Igelfutter. Also ist ein insektenfreundlicher Garten auch immer ein igelfreundlicher Garten, oder?
Ja, kann man sagen, weil der Igel frisst auch Schnecken, der frisst auch Schneckeneier, der sucht, was gerade jetzt im Herbst, da haben wir ja die Schnecken haben ja ihre Eier abgelegt, ja. Und der sucht gerade im Herbst, und jetzt ist er noch aktiv, es ist ja noch nicht richtig kalt, der frisst noch vielleicht noch ein bisschen den letzten Winterspeck an oder die etwas schwächeren Tiere, die fressen oft noch. Oder auch Würmer, Käfer, Larven, ja. All das.
Eigentlich ist er ja Insektenfresser.
Ist Insekten, ja, seine Hauptnahrung. Der hilft uns. Er hilft uns. Er ist für uns ein wichtiger Nützling, um ins Gleichgewicht zu kommen. Schädlinge, Nützlinge.
Also, wir haben diese Woche oder vergangene Woche darüber berichtet, dass leider in den Igelstationen unglaublich viele Igel mit Schnittverletzungen angeliefert werden. Und da liegt natürlich der Gedanke nahe, dass das von Mährobotern kommen könnte. Die sind ja leider auch viel unterwegs in bayerischen Gärten.
Ja, das ist sicher ein Aspekt, der zutrifft, ja. Und es gibt Fälle, wo man, also ich bin kein Freund davon, um Gottes Willen, aber es gibt
ist
Fälle.
Halt praktisch. Und es kann nicht praktisch. Jeder,
es gibt auch ältere Herrschaften, genau. Bei aller Liebe, ja, ich habe selbst eine Nachbarschaft, die können sich's anders nicht mehr, ne, und die haben es sich auch angeschafft. Aber da gibt's wenigstens einen Aspekt. Bitte setzt das den Roboter nur mittags ein, wenn es warm ist und so weiter, ne? Und nicht gegen Abend in der Dämmerung, weil man halt dann vielleicht nach Hause kommt oder wie auch immer. Weil gerade dann, ne, mittags ist der Igel eigentlich nicht auf solchen freien Flächen zu finden.
Ja? Überhaupt tagsüber eigentlich nicht.
Der verkriegt aber gegen Dämmerung und so, dann wandert er umeinander und da könnte man ihn erwischen. Vielleicht auch, weil er auf der Suche ist, wenn er über den Rasen fetzt, nach irgendwelchen Nahrung.
Mhm. Ja, und ja, klar, dann, der ist auf Futtersuche, der hat Hunger. Wacht auf, wie mir in der Früh, wacht der Igel in der Dämmerung auf und sucht Futter, und dann, wenn er Begegnung mit dem Mähroboter hat. Wie Sie sagen, man kann ja vielleicht trotzdem einen Mähroboter haben, weil es vielleicht auch nicht anders geht oder nicht mehr anders geht. Aber tagsüber reicht ja. Der mäht ja den Rasen tagsüber genauso.
Ja, oder immer nur in Mittagsstunden. Ich meine, da muss ja den Rasen nicht, wenn es eine große Fläche ist, jetzt an einer Tour mähen, sondern jeden Tag vielleicht über die Mittagszeit halt den laufen lassen. Und es gibt Möglichkeiten, das besser zu machen. Und das meine ich.
Ja. Oft langt es ja, dass man mal anfängt, darüber nachzudenken. Dann fällt er mir selber ein, was wir im eigenen Garten machen. Und da haben Sie uns jetzt gute Anregungen gegeben. Vielen Dank dafür, Herr Siegler. Ha, wie die Ehre heute mit der letzten Gartensprechstunde des Jahres 2024. Wie immer ist unser Experte der Hubert Siegler von der Bayerischen Landesanstalt für Wein und Gartenbau und der ist uns aus Würzburg zugeschaltet. Und Herr Siegler, früher hat man ja im Herbst immer gesagt, die verblühten Stauden abschneiden. Das machen auch heute noch viele, weil es halt ordentlich ausschaut. Mittlerweile sagen ja die Experten eher, das ist gar nicht so gut. Warum eigentlich?
Ja, weil in den Stängeln sich Nützlinge aufhalten können als Überwinterungsmöglichkeit. Jetzt sind wir wieder dort. Schließen wir an auf das, was wir vorhin im naturnahen Garten angesprochen haben, weil auch Samenstände durchaus interessant sein können, ja, für als Nahrungsquelle, genau, natürliche Vogelnahrung und weil es auch schön aussieht, wenn Schnee fällt und wenn da eine Haube drüber ist, wenn Raureif da ist. Es ist keine Notwendigkeit. Und das macht man, was überwintert hat und dann auch eingetrocknet ist, das kann ich immer noch im März wegschneiden. Und da habe ich viel weniger Arbeit damit, weil es weniger Masse ist und auch durch ist. Und ich kann es auch häckseln, ich kann es auch ab dem Kompost tun, auf viel einfachere Art und Weise als jetzt im Herbst.
Bei manchen Pflanzen ist das ja auch so ein bisschen Frostschutz dann eigentlich, oder?
Ja, weil in dem Moment, wo Stängel abgeschnitten werden, haben wir ja auch Wunden und manchmal gibt es auch, ich sage jetzt mal bei Päonien zum Beispiel, also Pfingstroschen, da merkt man dann, das sind schon die feinen Triebe, die Spitzen, Endknospen da, die könnten verletzt werden. Also das muss man wirklich nicht machen.
Also ist auch immer gut, wenn man mal eine Arbeit nicht machen muss.
Ja, oder zumindest ja jetzt gerne. Noch nicht. Ja?
Der nächste Punkt ist Umgraben, war ja auch ein Klassiker. Das hat man ja früher oft schon noch im September schon gemacht, wenn die ersten Beete frei geworden sind. Jetzt haben Sie ja seit September, sagen Sie, nein, da müssen wir noch warten, bis der Boden genügend abgekühlt ist. Und jetzt meine Frage, ist er jetzt schon weit genug abgekühlt?
Nein, wir haben noch keine Kühlschranktemperatur. Das ist immer so das geflügelte Motto. Nein, also wir können noch warten. Der Boden ist wirklich noch warm und die Regenwürmer sind auch noch da und aktiv. Da muss man jetzt wirklich nichts machen, weil durch das Umgraben wird man auch einige Regenwürmer
zerteilen.
Mhm. Und noch einmal, das Umgraben ist nur auf schweren Böden anzuraten, um dann kurz vor Frost die Frostgarde auszunutzen. Frostgarde heißt, im Boden, gerade im schweren Boden, ist ja auch Wasser enthalten. Mhm. Und durch den Frost dehnt sich das Wasser aus, diese feinen Wasserporen, und dann sprengt es oder macht diesen schweren, barzigen Boden etwas, zerteilt den. Das ist die Frostgarde, ne, die man dann nutzt. Aber die leichten Böden, da muss ich gar nicht, weil Sie müssen immer sich auch vorstellen, in den oberen Schichten, wo viel Sauerstoff da ist, da sind, und wo auch viele Nährstoffe, Blätter, Laub, Erntrückstände sind, da arbeiten die Mikroorganismen. Mhm. Und wenn wir die jetzt umgraben, bringe ich die von einem luftigen, sauerstoffreichen Milieu nach unten, wo fast kein Sauerstoff hast, die ersticken quasi. Mhm. Ja? Und das muss man wirklich nicht tun, weil das sind ja unsere Erntehelfer und unsere wichtigen.
Die sorgen ja für die Fruchtbarkeit eigentlich.
Die Fruchtbarkeit, die setzen Nährstoffe frei, die bauen um, ne, bilden Humus, und gerade das sind alles die wichtigen Komponenten, die wir brauchen. Und vielleicht an der Stelle kann ich jetzt auch schon nochmal was sagen. Wir haben jedes Jahr, gibt es einen Tag des Bodens, der ist am 5. Dezember. Mhm. Und das schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Das wissen nur viele Leute nicht. Und wir von der Bayerischen Gartenakademie haben jedes Jahr einen Tag des Bodens, seit über 20 Jahren. Ja? Und der ist am 5.12. bei uns in Pfalz-Höchheim. Falls Sie da Interesse haben, das Thema heuer ist der Boden als Speicher. Wir berichten auch da über Schwammstädte, Schwammdörfer. Das ist also heute auch alles so gesellschaftsrelevante Themen. Ja? Das Wasserrückhalten, da haben wir einen sehr guten Fachkollegen von unserem Institut für Stadtgrün und Landschaftsbau. Also der berichtet darüber. Zumindest, dass man mal weiß, wo es hingeht, was der Einzelne machen kann. Oder wir werden über die Kalkdüngung und Pflege von Gartenböden machen.
Das ist ja voll interessant. Muss man sich da vorher anmelden,
ja,
oder kann man da
das
am
Programm
Tag?
Ist, nein, bitte, drum sage ich das. Also das Programm ist eingestellt unter lwgbayern.de. Mhm. Auf der Seite Freizeitgartenbau ploppt das dann rechts auf. Und da steht das Programm noch einmal dran. Da stehen die Anmeldesachen dran, weil es ist begrenzt. Weil wir machen, und das ist das Schöne, nachmittags auch Workshops.
Ah, ja.
Und da kann ich nicht mit 100 Leuten arbeiten, sondern das ist limitiert so auf knapp 60. Und dann passt es Vormittag theoretischen Input, ne, auch zu effektiven.
Und dann kann man es gleich ausprobieren.
EMs ist auch so ein wichtiges Thema.
Ne. Effektive Mikroorganismen.
Ja, auch das ist so ein Thema, was sehr kontrovers auch diskutiert wird. Es gibt Anhänger, es gibt Ablehner. Und da wird auch ein sehr schöner Vortrag sein. Und auch nachmittags im Rahmen von Workshop wird da mit gearbeitet oder wird gezeigt oder umgegangen. Also nur mal in der Praxis. Also ich finde, das ist ein wirklich sehr informativer Tag, und wer halt etwas weiter anreisen muss, dem kann man sagen, es ist Dezember, bitte nutzen Sie das, machen Sie verlängertes Wochenende draus. Unterfranken ist schön, es gibt Weihnachtsmärkte. Ja, Würzburg liegt vor den
Türen. Immer gleich kombinieren mit anderen Sachen,
ja,
ist ja
okay.
Klar.
Nein, aber ich meine nur, also ich weiß, wenn viele sagen, oh ja, aber in einem Tag fahren wir nicht hin, weil so ein Seminar kann man nicht online machen.
Ja,
vor allem,
das muss man vor Ort
mit Workshop
sein.
Machen.
Mhm. Ja? Jetzt sind schon die ersten Hörerfragen reingekommen, Herr Siegler.
Ja.
Und da schreibt uns zum Beispiel die Margit Fichtner aus Erding, dass ihre Äpfel dieses Jahr fast alle einen unappetitlichen schwarzen Belag haben, schreibt sie. Jetzt ist einfach vor, meine Nachbarin sagt, es kommt von den Abgasen in der Luft. Kann das sein? Ich habe mal gelesen, dass es auch einen Pilz gibt, der schwarze Schlieren auf der Apfelhaut bildet. Und ihre Frage, kann man diese Äpfel trotzdem mit der Schale essen?
Also das ist tatsächlich ein Pilz, der eben diese Schlieren, das ist ein guter Ausdruck, ja, verursacht. Man spricht auch von Regenschmutzkrankheit und der ist heuer deshalb stark aufgetreten, weil wir einen sehr feuchten Sommer hatten. Und das ist ein Pilz, der auch in Heckengehölzen, in Hecken und Hartriegel, an Weiden, an Holunder vorkommt und gerade auch in heckenreichen Gegenden oder auch im Streuobstwiesen, in Waldnähe da stärker infiziert. Ja, was kann man machen? Man kann natürlich versuchen, erstmal, wenn es nicht so heftig ist, die Früchte zu waschen, vielleicht sogar mit ein feuchtes Tuch oder ein feuchtes Papiertuch nehmen, vielleicht ein wenig Spüle mit drauf. Wenn es dann weggeht, ist gut. Dann kann man, und dann noch einmal mit normalem Wasser nachgewaschen, dann kann man die Früchte verzehren. Wenn es sehr massiv ist, würde ich sie schälen.
Ja, weniger Arbeit ist bestimmt schälen. Aber ja, man will ja eigentlich schon die Schale mitessen, weil
ist
ja die
das Wichtigste am Apfel
und schmeckt auch am besten, finde ich mir das. Natürlich, ganz viel Aroma. Aber interessant finde ich, dass Sie sagen, Regenschmutzkrankheit nennt man das. Jetzt, wenn man nicht genau hinhört, dann merkt man sich Regenschmutz und denkt wirklich, wie ja da die Nachbarin sagt, ja, das kommt von den Abgasen in der Luft. Also man denkt oder stellt sich dann vor, das ist der Schmutz aus der Luft, der mit dem Regen auf die Äpfel gewaschen wird. Stimmt aber gar nicht.
Nein, es sind also sicher, ich meine, wir haben heutzutage viel Feinstaubbelastung. Das kann sicher sowas befördern, ja, aber es sind nicht die Abgase. Weil draußen, ich kenne es auch aus Streuobstwiesen, wo wirklich weit abseits von Straßen sind. Ja. Also da kommt es auf. Und es kommt noch einmal.
Das ist eine Pilzkrankheit.
Es ist eine Pilzkrankheit, die gerade in Waldnähe und in...
Und wenn es so feucht ist wie dieses Jahr,
feucht ist
für alle Pilze
und
gut.
Spätsorten vor allem, die lang hängen, je länger. Ne? Das Frühsorten haben das fast nie oder weniger. Und auch gewisse Sorten sind halt auch mehr anfällig, die eine schöne glatte Schale haben. Und man sieht es halt auch sehr stark bei so gelbschaligen Sorten, da fällt es besonders auf. Ja. Aber auch bei den roten sieht man das schon, keine Frage. Ja.
Jetzt haben wir die nächste Frage, die kommt aus Oberfranken, aus Helmbrechts. Da fragt der Klaus Langenstraß, unsere Lagerbirnen sind dieses Jahr viel kleiner als sonst und viele faulen, bevor sie reif werden. Kann das an der nassen Witterung liegen?
Das Kleine eigentlich nicht. Das ist immer schwer zu sagen. Also entweder hat er einen sehr hohen Behang, weil nämlich heuer war ja die Witterung so gut, dass wir eigentlich sogar übergroße Früchte hatten.
Ja, eigentlich selbst, durch Regen würde man vermuten, dass die größer werden.
Und selbst auch im Erwerbsanbau, die Ernteschätzungen, die waren ja erst sehr, sehr niedrig. Und dann hat man dann doch festgestellt, vielleicht dadurch, dass die Äpfel alle ein bisschen größer waren und wenn jeder Apfel 5 Gramm schwerer ist, sind das auf dem Hektar dann doch einige Kilos. Also ich will das ist schwer nachzuvollziehen, aber das Fäulnis, ja, natürlich die ganzen Fäulniserreger, die ja das ganze Jahr auf dem Obstbaum da sein können. Also erstmal über Fruchtmumien, dann werden die Blüten infiziert und dann haben wir ständig Sporen da, die dann auch die Früchte angreifen und vor allem die Früchte, die wenn eng aneinander hängen,
die trocknen nicht ab.
Ja, und die aneinander reiben, ist die Fruchthaut verletzt und dann kann es passieren, aber auch ganz viele schon, die zur Zeitpunkt der Blüte, wenn die junge Blüte befruchtet wird, an den ganz kleinen Fruchtknoten oder den ganz kleinen Jungfrüchten, da können schon Infektionen stattfinden, die sich dann erst später dann ausbilden.
Das ist ja unglaublich. Das habe ich noch nie gehört. Das ist ja, also, dass man immer die Fruchtmumien entfernen soll, das ist ja so ein Standard, sage ich mal, aber dass sie die Blüten schon mit Fäulnisbakterien infizieren können, das ist ja faszinierend.
Das sieht man dann oft auch. Also es gibt gewisse Sorten, da gehört Koks dazu, da gehört Elstadt dazu. Es gibt ein paar so Sorten, wo Koks eingekreuzt ist. Ist ja eine tolle Sorte, Koks Orange. Und die haben, das sehen Sie immer, nicht nur die Fruchtmumien, sondern vom letzten Jahr noch so eingetrocknete Blüten. Die sind auch schwarz vertrocknet. Und die hängen dran. Und das sind diese Blütenmumien, nichts anderes wie die Fruchtmumien, aber da sind dann auch schon die ganzen Sporen und die würden sofort wieder die neue Blüte infizieren. Drum muss man die beim Winterschnitt, Frühjahrsschnitt, nehme ich immer einen Handschuh und fahre entlang von von den Trieben, um die zu entfernen. Das kann ich aber
die
nur.
Man auch wegmachen.
Ja, das kann man nur bei kleinen Bäumen machen. Also wenn ich einen großen, großgrundigen Baum mit 8 Meter Durchmesser habe, das ist vergebene Liebesmühe. Mhm.
Aber beim Großen hat man ja dann auch die Chance, dass die Äpfelmenge trotzdem reicht.
Ja, genau. Genau. Die in der Peripherie hängen, die dann besser abtrocknen. Das spielt ja auch eine Rolle. Dann, ne, ob Frucht fault und insgesamt von Pilzen befallen. Das war, nicht umsonst heißt es immer, die schönsten Früchte hängen dort, wo man nicht hinkommt.
Ja,
weil da
genau.
Luft und
ganz außen,
Wind,
ganz oben.
Ja, genau. Ja.
Genau. Und das hat die Ingrid Klopsch auch gemacht. Und sie schreibt uns, dass sie in diesem Jahr durch die feuchte Witterung noch mehr Moos als sonst im Garten hat. Und jetzt ist Ihre Frage an den Herrn Siegler. Können meine einheimischen Pflanzen sich da überhaupt noch aussäen oder behindert das Moospolster auf dem Boden die Keimung und sollte, dann hat es in Klammern, wenigstens stellenweise entfernt werden? Jetzt mal grundsätzlich, Herr Siegler, Moos im Garten, es wird gern so ein bisschen verteufelt, aber tatsächlich kann ja Moos auch sehr attraktiv sein.
Ja, im Moos, unter dem Moos, können sie auch Nützlinge und Schädlinge auch überwintern. Das ist auch eine Möglichkeit. Das ist auch zum Beispiel bei Moosen an Baumstämmen, ne, in den Rindenritzen, da überwintern ja auch unsere Apfelwickler, also die Obstmaden, die Rauben, die Puppen davon. Also Sie sehen, das ist auch ein Versteck einerseits. Moos ist auch ein Wasserpolster, also ein Wasserspeicher wie ein Schwamm. Ja, hält dann auch feucht, also wäre das Positive. Andererseits behindert es das Wachstum. Deswegen ist gerade dort, wo viel Moos ist, haben wir keinen Rasen, keine Wiese oder weniger wüchsige Gräser. Das beeinträchtigt das Wachstum. Es nimmt Nährstoffe weg, nimmt Wasser weg, eben den Nutzpflanzen. Und in dem Falle der Zuhörerin auch, in dem Moment, wo der Samen auf das Moos fällt, hat er nicht den gewachsenen Boden und kann nicht keimen. Also sollte sie, wie sie es auch sagt, wenigstens stellenweise das Moos entfernen, damit eben sich gewisse Sachen aussehen können. Weil es ist auch wichtig, wir haben ja auch im Überwinter sogenannte Kaltkeimer.
Die Kälte brauchen, damit
sie brauchen über Winter die Kälte, damit sie dann die Keimruhe, die im Samen herrscht, ja, überwunden wird und dann auskeimen können. Also im naturnahen Garten haben auch die Sachen ihren Platz und das Moos ein bisschen entfernen, damit es eben andere Sachen nicht behindert.
Also Rasen und Moos passt nicht gut zusammen. Wenn man Rasen haben will, sollte man es den Gräsern leichter machen, indem man das Moos entfernt. Macht man normalerweise, heißt es immer, im Frühjahr soll man vertikutieren. In so Jahren wie heuer, wo so viel Moos gewachsen ist, könnte man das auch jetzt machen oder wäre das ungünstig?
Ja, und ich habe das auch schon gemacht. Ich habe das schon öfter erzählt. Ich bin ein Fan vom eisernen Rechen und nicht vom Vertikutierer. Und
also mit der Hand richtig rausrechen.
Mit dem Handrechen, ja, mit dem Eisenrechen, also nicht mit dem Holzrechen, der ist da zu schwach. Ne? Und da kann man wirklich schön auch jetzt, wann ich statt dem Laubbesen, Laubfächer, kann ich ja auch den Eisenrechen nehmen, dann kann ich Laub entfernen und schon einen Teil Moos wegmachen. Weil wir haben festgestellt, durch die feuchte Witterung, und es hängt ja ein wenig von der Bodenstruktur ab, schwere Böden, wo das Wasser sich hält, da haben wir mehr Moos. Schattenbereiche haben wir mehr Moos. Auch im Schattenbereich von Gehölzen, ne, das merkt man gleich. Und da kann man da schon jetzt ein bisschen rausnehmen, um Luft für die Gräser zu haben, dass die Gräser gut gestärkt über den Winter kommen. Sondern wenn die Gräser gestärkt sind, dann kann das Moos nicht so angreifen. Deswegen auch der Appell beim letzten Rasenmähen, den Mäher hochstellen, mindestens mittlere Höhe, dass vielleicht noch 3 Zentimeter Rasen überbleiben, damit er nicht ganz kahl rasiert in Winter geht, wo dann die Grasnarbe zerstört ist und die dann zurückfrieren kann und dann fühlt sich das Moos wohl, kann sich ausbreiten, weil der Rasen geschwächt ist oder zerstört ist.
Weil der Rasen Platz frei macht. Aber es gibt schon auch Stellen, wahrscheinlich in fast jedem Garten, wo es immer schwierig ist mit dem Rasen, wo immer mehr Moos wächst als Rasen. Und ich habe mal in einem Buch leider nur Bilder gesehen von einem Moosgarten in Japan. Und die haben wirklich verschiedene Moose, das hat so toll ausgeschaut, dass ich mir gedacht habe, also das wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit für so Stellen, wo es halt mit den anderen Pflanzen schwierig ist, dass man wirklich gezielt Moose anpflanzt. Das müsste ja bei uns eigentlich auch gehen, oder?
Ja, das gibt so Moospolster und auch so. Es gibt auch heute im Rahmen von diesen Torfabbaustätten, wie so Torfmoose zu pflanzen. Also es gibt diese Möglichkeit, ja. Man muss sich halt verabschieden, das ist halt was anderes. Es ist, dann ist kein Rasen mehr da, da ist halt Moos und nicht das. Da gibt
aber
es auch spezielles.
Moose,
genau,
dann,
es gibt
dann haben die da so also Strukturen gemacht, ja, die nach oben gehen, die dann wo Bäume oder Holz oder Steine mit Moos überwachsen. Ja. Es hat toll ausgeschaut.
Ja, also noch einmal, da gibt es spezielle Moose, kann man auch in guten Staudenbetriebe, die haben sowas auch, dass man sich sowas anlegt oder anpflanzt. Und Moose erobern ja auch, ich habe es vorhin schon gesagt, Baumstämme, andere Gehölze, Steine, da wachsen sie drüber oder auch natürlich auch Gartenflächen. Ne? Und ich war heuer in England, in Cornwall, da gibt es einen ganz tollen Garten, The Lost Garden of Heligan. Und das ist so naturnah, ist so eine Mulde drin, feucht, viel Gehölze, gar nicht so aufgepeppt, also wirklich eher naturnah, wo auch gerade dieses Thema so Steine bewachsen mit Holz, mit Moosen und Flechten und solche Geschichten, das kann auch apart sein. Ja, also es ist halt eine ganz andere Welt und hat mit dem aufgeräumten Garten vielleicht gar nicht so viel zu tun. Ne? Klar, die Japaner haben dann diese speziellen Moosarten, die das dann richtig zelebrieren.
Ja, also die Japaner sind eigentlich sehr auf, wie soll ich sagen, perfekte Formen ausgerichtet. Und sieht man natürlich auch an dem Garten. Also ich könnte es nicht, aber ja, es gibt ja Menschen, die da Talent haben dafür.
Das ist halt wieder was anderes.
Es ist ganz was anderes. Ja. Hat mir echt auf eine andere Idee gebracht.
Zwei Sätze noch. Dort, wo ich jetzt dann kein Moos anlegen will, könnte ich ja auch Schattenstauden anlegen.
Genau.
Ja, das wäre die Möglichkeit, dass ich mir sage, es ist eh ärgerlich, da hat man eh nur Arbeit und da einmal Schattenstauden angelegt, immer grün und solche Sachen, die gehen sehr gut dort und dann hast du fast keine Arbeit mehr.
Genau, das wäre die gängige Alternative, so geht's mal. Aber jetzt geht's leider schon wirklich ganz brutal auf die 11 Uhr Nachrichten zu. Und wir haben noch diverse Hörerfragen, aber wir haben zum Glück auch noch eine Stunde zwischen 11 und 12.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Noch bis 12 mit der letzten Gartensprechstunde des Jahres. Ich bin die Edith Schuhwalter. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Und in Würzburg, da ist uns wieder unser Hubert Ziegler von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau zugeschaltet. Und mit dem reden wir gleich über die kleineren und größeren Arbeiten, die wir jetzt vor der ersten Frostphase noch erledigen sollten. Weil gerade haben wir es gehört in den Nachrichten, 2 Grad, Tiefstemperatur, ein bisschen haben wir noch Zeit. Nach Allerheiligen, das ist irgendwie so ein wichtiges Datum im Garten. Da haben wir früher mal gesagt, nach Allerheiligen muss man dies und jenes machen. Aber jetzt war es in den letzten Jahren, war der Spätherbst immer so mild, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Herr Siegler. Oft hat man sich gedacht, ja, das passiert ja noch nicht. Und auf einmal waren es dann doch da, die ersten Frostphasen, ist man fast ein bisschen in Stress gekommen. Damit uns das heuer nicht passiert, wenn wir es uns mal vor Augen führen, an was müssen wir denn alles denken jetzt, was vor Frost, also nicht jetzt, wenn es mal einmal kurz unter Null geht, aber bevor wirklich die ersten Frostphasen kommen, was müssen wir da alles noch erledigen?
Naja gut, erstmal Wassertonnen entleeren, damit die nicht auffrieren. Da gibt es auch welche verschiedene Erfahrungen. Also entweder ganz entleeren, umstülpen, dann bleiben die trocken. Aber es gibt auch Leute, die entleeren sie nur zur Hälfte und stellen da so ein Strohbüschel rein, dass einfach Luft entweichen kann. Ja.
Also beim Ausstehen. Das, ja, das kenne ich gar nicht. Warum macht man das?
Ja, weil im Stroh, das ist ja wie ein Strohhalm, da kann die Luft entweichen aus dem Wasser, sodass ich es beim Ausdehnen nicht zum Sprengen kommt.
Ah, dann kann man das Wasser behalten, falls man doch eins braucht im Winter.
Zumindestens vielleicht nur die Hälfte drin lassen. Aber das hängt auch vom Gefäß ab. Also wenn es so ein sehr sprödes, auch die Wassertonnen, gerade aus Kunststoff, die immer der Sonne ausgehen, gesetzt sind, wenn mit der Zeit die Arschbröde, da ist es natürlich was anderes, als wenn ich noch ein intaktes habe. Aber Sie können auch Wasser natürlich nicht einfach jetzt in Gulli schütten, lassen Sie es im Garten, gießen Sie Hecken damit, gießen Sie vielleicht noch Bäume damit.
Immer grüne sein,
immer grüne, die müssen gut gut mit Wasser versorgt, in Winter kommen. Gut, heuer haben wir eigentlich die Wasserversorgung, aber fürs Grundwasser schadet nichts. Also wir wissen alle nicht, früher hieß es immer, selbst nach einem regenreichen Winter war oft in 2 Meter Tiefe war der Boden trocken.
Mhm. Ja, also, dieses Jahr hat es ja viel aufgeholt, aber zu viel Wasser kann man ja fast nicht haben mit den Aussichten. Die nächste Trockenphase kommt bestimmt.
Die kommt bestimmt. Ja, also lassen wir das Wasser im Garten, dann was man auch machen kann, wenn manche Leute sagen, ja, es ist schade für das Wasser. Wer Gefäße hat, Kanister, kann einen Teil seines Wassers in Kanister füllen, kann die im Keller frostfrei überwintern, dann hat er immer einen Wintervorrat oder gleich im Frühjahr. Wir wissen alle nicht, wie es im Frühjahr, ob es viel regnet oder wenig regnet.
Die Zimmerpflanzen brauchen ja auch immer Wasser.
Ja, vor allem, das ist es ja, das Regenwasser ist ja kalkarm und das ist ja der Vorteil. Ne? Im Stadtwasser, wenn ich gieße, da haben wir einen hohen Kalkgehalt drin oft und das ist der Vorteil des Regenwassers. Genau. Mhm. Ja, Kübelpflanzen kann man ja vorbereiten. Ich muss sie nur nicht reinstellen, solange es nicht richtig friert, sondern ich kann sie etwas zurückschneiden. Ich kann es an die Hauswand drücken. Da nutzen wir die Wärme der Wand noch ein bisschen ab. Und wenn es wirklich mal unter Minus ist, kann man mal ein Vlies drüber legen. Und ja, vielleicht ist es eine Phase von ein paar Tagen, wo wir auch einmal ins Minus kommen. Und dann ist es wieder positiv. Und ich sage mal, solange die Pflanzen draußen bleiben können, sollten wir sie draußen stehen lassen, weil die Winterquartiere sind alle zu warm und zu dunkel.
Das ist eigentlich immer nur eine Notlösung. Gell?
Eine Notlösung.
Wenn man halt in einem kälteren Klima lebt, das weiß ja jeder, wie es in seiner Gegend ist, ist nicht alle sind so verwöhnt wie die Unterfranken.
Ja,
oder wie in Lindau am Bodensee war ich dieses Jahr, ich bin richtig neidisch geworden, wo ich gesehen habe, die haben ja im Garten riesen Rosmarinbüsche stehen.
Ja.
Die müssen ja ganzjährig draußen sein. Ein Traum.
Ja, das ist ja, der Bodensee ist wie eine warme Badewanne, der gleicht aus, der speichert Wärme und gibt die ab. Das ist das Kleinklima, das denkt man nicht. Wir haben das heuer wieder so gespürt, auch bei den Frösten, bei den Blütenfrösten. Zehntelgrade sind entscheidend. Mhm. Ja? Und das ist auch für solche Sachen dann der Fall.
Also die tropischen oder ihr habt zum Beispiel die Zimmerpflanzen gern draußen über Sommer, die habe ich jetzt schon, weil da landet wirklich dann ein Minusgrad und dann ist alles
genau, auch
erfroren.
Die Beet- und Balkonpflanzen dann schon. Ja. Aber sagen wir jetzt, was mit Gehölze ist, wie Oliven und Hibiskus und solche Geschichten, also was Holziges, Lorbeer, genau, das kann noch ein bisschen draußen. Die halten ab 5 Grad aus, Minus.
Mhm.
Ja.
Genau.
Aber zumindest geschützt stellen und dann ist man auch schnell bei der Sache, wenn es dann doch mal kälter wird.
Genau. Dann bei den Tomaten, das darf man ja auch nicht übersehen, ist mir leider auch schon passiert, dass die in der ersten Frostnacht noch draußen waren und dann waren es natürlich alle matsch. Also die müssen wir zum Nachreifen spätestens vom ersten Frost rein.
Also jetzt draußen passiert nicht mehr viel. Es ist trüb, es ist dunkel.
Ja,
die Blätter arbeiten nicht mehr. Die Blätter sind ja auch meistens schon durch Krankheiten befallen. Übrigens, ich habe vorgestern noch, er hat noch 2 Tomatenstücke, habe ich wieder 10 Tomaten geerntet. Die waren orange, die reifen jetzt noch nach.
Mhm.
Na, aber es müssen gesunde Früchte sein. Also nicht die, bei Grünen, die schon so Faulstellen haben. Genau, das lohnt sich nicht. Aber die einigermaßen vielleicht auch schon ein bisschen gefärbt sind, die schaffen es dann, wenn man sie bei 15 Grad maximal bis zu 20 Grad. Also könnte man jetzt sagen, jetzt kann man es auch in der Küche etwas nachreifen lassen.
Mhm. Zum Nachreifen haben wir auch eine Hörerfrage von der Erna Heubeck. Die schreibt uns aus dem Raum Ansbach und sie bedankt sich für die wunderbare Sendung. Den Dank gebe ich an den Hubert Ziegler weiter.
Ja.
Und ihre Frage ist, wie bekomme ich meine grünen Paprika im Gewächshaus noch rot?
Also ich glaube, das wird jetzt heuer nimmer viel, weil nämlich die Rotfärbung ist ja ein Zeichen des Reifebeschleunigungs. Und es ist halt, im Sommer geht das schnell, dass die von grün nach rot und jetzt ist es einfach zu dunkel, zu kalt. Die Blätter assimilieren nimmer richtig, was ja notwendig ist, dass also die Assimilationsprodukte, die ja auch für das Reifen wichtig sind.
Mhm.
Und ich denke, die werden nicht mehr reif. Sie sollte sie auch reinnehmen, abnehmen und
kann man die auch nachreifen im Haus?
Die werden sehr wahrscheinlich nicht mehr, die hellen ein wenig auf, werden vielleicht so ein bisschen orange, aber rot, denke ich, werden sie nicht mehr. Aber ansonsten kannst du sie auch sehr gut verwenden, kannst du dünsten als praktisch Antipasti. Ja,
Paprika kann man ja auch grün essen.
Kann man grün essen, klar, manche mögen sie vielleicht nicht ganz, weil sie etwas bitterer sind und im Geschmack vielleicht etwas herber. Aber Wer das nicht will, kann sie ja dünsten und dann kann man sie wirklich sehr gut verwenden.
Wenn man jetzt Paprika im Supermarkt kauft, da gibt es ja oft diese Päckchen, da ist eine grüne drin, eine gelbe und eine rote. Sind es verschiedene Sorten oder ist es dieselbe Sorte im unterschiedlichen Reifestadium?
Es sind schon verschiedene Sorten.
Ah, okay.
Ja, die müssen ja richtig auch ausreifen. Das sieht man, dass die ganz durchgefärbt sind. Also, und die schmecken auch dann anders. Ja,
ja, die schmecken sehr unterschiedlich. Ja,
genau.
Aber es ist jetzt nicht so, dass die grünen Paprika, wenn sie länger am Strauch gehangen hätten, dass sie irgendwann auch rot geworden wären?
Ich sage mal, es kann passieren, ja, aber wie gesagt, in dem Profi-Anbau, da geht es um Termingenauigkeit und Lieferverpflichtungen und die lassen sich da nicht drauf ein. Da werden halt Sorten, die von Haus aus rot färben oder gelb färben, die werden oder grün bleiben, die werden da speziell angebaut.
Also jetzt haben wir die Regentonnen, natürlich wäre Wasser, eine Wasserleitung, die muss man natürlich auch abstellen.
Abstellen, genau.
Genau, Kübelpflanzen haben Sie angesprochen, Tomaten nachreifen, was müssen wir sonst noch machen?
Naja, ich sage mal, Wurzelgemüse ist so ein Thema, kann draußen bleiben, also Möhren, Pastinaken, Schwarzwurzeln, solche Geschichten, aber Mäuse, auf Mäuse achten. Ne? Wenn ich keine Mäusegefahr habe, kann ich sie noch draußen lassen, ansonsten rausnehmen, sicherheitshalber. Salate, sagen wir Radicchio, Endivien werden noch draußen, Zuckerhut, vielleicht auch vor dem vielen der Nässe. Wir haben ja heute auch wieder so Kriselnebel und Zeug, ja. Und das ist so feiner Sprüh. Also, könnte man vielleicht abdecken oder auch rausnehmen. Man könnte zum Beispiel jetzt auch Endivien mit samten Wurzelballen ausgraben und in ein leeres Hochbeet oder ein Frühbeetkasten, den man abdecken kann, ne, umsiedeln und dann passt es. Aber draußen kann auf jeden Fall bleiben. Lauch, Grünkohl, Rosenkohl, die können auf jeden Fall mal draußen bleiben.
Ich habe in diesem Jahr mal Fenchel gepflanzt. Der ist jetzt, also manche sind schon richtig groß und ein paar sind noch nicht so richtig groß. Sind die eigentlich frostempfindlich?
Der Knollenfenchel, ja.
Ja, muss ihn auch vorher.
Ja, und auch wenn du vielleicht Sellerie hat, weil der die letzten Wochen auch noch mal richtig zugelegt hat, das muss aber jetzt dann rein. Auch wegen den Mäusen.
Und den Sellerie, den kann man eigentlich auch ganz gut einfrieren, gell?
Meinen Sie jetzt das Grün oder?
Nee, die Knolle.
Die Knolle. Da bin ich ein bisschen überfragt. Also was ich immer eher denke, dass man sie blanchieren sollte und dann einfrieren,
Genau.
Oder viele legen sie halt auch in Öl ein oder so, leicht abkochen, in Öl eingelegt und praktisch eingeweckt. Ja, das ist auch eine Möglichkeit.
Habe die Ehre mit der letzten Gartensendung des Jahres 2024. Ihre Chance, Ihre eigene Frage noch von unserem Experten beantwortet zu bekommen unter der Adresse studio@br-heimat.de. Und da hat zum Beispiel auch der Josef Kronbeck hingeschrieben. Und da muss ich jetzt vorab eine Frage an unseren Experten stellen. Was sind denn Blutläuse, Herr Siegler? Ich kenne nur Blattläuse.
Nein, Blutläuse. Und dann gibt es noch so Woll- und Schmierläuse. Das sind so Tiere, die halt auch, anders als die Blattläuse, oft die Woll- und Schmierläuse, die haben oft so einen wolligen Belag, wo sie geschützt werden.
Das kenne ich bei Zimmerpflanzen.
Ja, das sind dann die Schmierläuse, genau. Und und sowas ähnlich sind die Blutläuse auch. Und
Genau, und jetzt die Frage. Die Frage lautet nämlich, unser Apfelbaum, also vom Herrn Kronbeck, wurde dieses Jahr besonders stark von Blutläusen befallen, vor allem an den Schnittstellen nach dem Zuschnitt im Frühjahr. Und jetzt möchte er eben kein Gift spritzen und möchte gern wissen, was er vielleicht vorsorglich fürs nächste Jahr machen kann.
Also er kann diese Stellen, gerade diese Schnittstellen, kann man sehr gut mit der groben Bürste abbürsten. Dann sind diese Tiere weg und zerstört. Vielleicht einen Karton drunter halten oder so ein dann kann man die auch gut auffangen, fallen die nicht am Boden und kann sie entsorgen. Das wäre die eine Möglichkeit, aber er kann sie aber trotzdem auch mit Nicht-Chemie, ich meine, mit Spritzen meint er wohl Chemie, chemische Mittel, und da könnte er mit Spiritus und Alkohol, also aber auf jeden Fall verdünnt, vielleicht 5%, ja, könnte man diese Stellen einspritzen.
Und sind diese Blutläuse, sind das Tiere, die dann von dem Baumsaft fressen, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, die halten, die saugen dann auch an den Blättern und an den Früchten, aber diese Schnittstellen, das sind dann ihre, sagen wir, ihre bevorzugten Rückzugsorte, wo sie sich auch vermehren. Mhm. Ja? Und gerade auch frische Schnittstellen sind ja auch enthalten, ja, die sind noch nicht zugewachsen, und da tritt ja auch Saft aus und so weiter, zuckerhaltiger Saft, und davon ernähren die sich auch. Ja.
Mhm. Der Franz Lutz, der hat einen Birnbaum oder vielleicht auch mehrere, und er hat bei der Birnenernte festgestellt, dass viele Birnen eine auffällige dellenförmige Verformung haben. Und wenn man die aufschneidet, schreibt uns, dann ist das Fruchtfleisch, da sind steinharte Knoten drin, die man nicht essen kann. Und jetzt würde ich gern wissen, was das ist.
Ja, ist ein bisschen schwierig. Es gibt wahrscheinlich zwei Ursachen. Das eine sind Anstichstellen, die hat man immer wieder mal.
Anstichstellen?
Ja, wo die Birne vielleicht im Mai schon von, zum Beispiel, da gibt es eine Ebereschenmotte, aber es gibt auch andere Schädlinge, die die jungen Früchte anstechen, und damit diese Anstichstellen sich nicht ausbreiten, also es ist wie ein Grind letztlich, wird in der Frucht innen mit einem Grind ein Abschottungszellverband etabliert, und da werden so holzige und korkige Bestandteile eingelagert, und das führt dann zu diesen, man sagt auch, griesigen Stellen, diese Zellen schmecken nicht, und wenn das so ein massiver Zellverband ist, kommt es eben zu diesem
steinharten Knoten, wie er schreibt.
Knoten, genau.
Das ist quasi eine Abwehrreaktion von der Frucht, oder?
Das ist eine Abwehrreaktion von der Frucht, aber es kann aber auch was anderes sein, und das wäre natürlich schlimmer. Und es gibt ein Virus, der nennt sich auch viröse Steinfrüchtigkeit. Und das könnte durchaus auch sein, dass so ein Baum, der vielleicht durchaus auch latent befallen ist, und das heißt nicht jedes Jahr zeigt, aber in Verbindung mit der diesjährigen untypischen Witterung sich geäußert hat. Und er muss es einfach beobachten, ob das nächstes Jahr wieder auftritt. Und wenn es wieder auftritt, dann weiß man, dass der Baum total infiziert ist. Mhm. Und dann stellt sich die Frage, rode ich den auch aus den Gründen, damit er andere Sorten nicht befällt.
Und gibt es auch wahrscheinlich manche Sorten, die empfindlicher sind als andere, oder? Steinfrüchtigkeit.
Bei viröser Steinfrüchtigkeit, das würde ich jetzt eher ausschließen. Also sicher mag sein, dass es da vielleicht Sorten gibt, aber ist mir jetzt so nicht bekannt, weil Virus macht keinen Unterschied.
Und halten da die Früchte dann auch nicht, wenn sie dieses Problem haben, oder können das trotzdem genauso einlagern und muss halt dann die Stelle wegschneiden?
Die können halten, weil es sind ja steinharte, so riesige Stellen. Die halten sogar besser, wenn man es genau nimmt.
Ja, aber Vorteile.
Aber vom Mundgefühl, nein, die schmecken, erstmal schmecken sie nicht.
Man muss das halt
Mundgefühl
wegschneiden.
Das
ja,
ist wirklich wie wenn du auf Sand kaust, so Sandkörnchen kaust. Und das ist also.
Aber man sieht es ja gut, wenn es so eingedellt ist, dann kann man ja die Stelle entfernen.
Ja, wenn das wirklich lokal ist, kann man das wegschneiden, dann wäre es nicht schlimm. Aber insgesamt. Er soll es einfach beobachten, ob dann nicht nächstes Jahr wieder auftritt. Und dann ist es doch wahrscheinlich möglicherweise diese Viruserkrankung. Und dann ist es immer gut, diesen Herd als Infektionsquelle zu vernichten.
Und das ist wirklich im Baum drin? Das ist jetzt nichts, was irgendwie von außen kommt und den nächsten Baum genauso befallen würde?
Ein Virus infiziert eben dann einen Baum, zwar über die Frucht, aber das verteilt sich dann. Da sind auch dann Blätter und Triebe befallen, und das zeigt sich dann einfach letztendlich. Also Virus macht dann nicht Halt.
Alles klar. Also man lernt so viel dazu, jede Stunde, Herr Siegler, bei Ihnen. Es ist wirklich immer faszinierend. Vielen Dank für diese tollen Hintergrundinformationen.
Ja, manchmal sind es auch in dem Fall eher unangenehme Aussagen und Sachen, aber wir haben halt leider nicht nur alles Speak and Span oder alles toll, sondern wir haben halt auch die Schattenseiten, die es gibt.
Es gibt nichts, was perfekt ist im Leben.
Ja.
Nicht mal ein Garten.
Und auch Schädlinge. Noch einmal, die Schädlinge oder Schaderreger, auch die verändern sich. Ja? Mhm. Und auch in Zeiten von Klimawandel, das heißt ja nicht nur Wärme oder auch UV-Einstrahlung und ganz andere, da gibt es auch sehr schnell Mutationen, die ändern sich eben. Wie gesagt, diese Lebewesen sind ja Lebewesen, die ändern sich auch. Und plötzlich sind Sachen, die man früher nicht hatte, plötzlich da.
Oder untypische Sachen, einfach wie in diesem Jahr. Die Dinge, die immer sehr gut funktioniert haben in anderen Jahren, haben halt dieses Jahr oft nicht funktioniert, weil es halt so ein untypisches Jahr vom Wetter einfach war.
Klar. Wetter ist entscheidend für Schaderriecher. Mhm. Ne, wir denken an gerade diese Blattnässe, diese Feuchtigkeit hat ja viele Blattfallkrankheiten, auch an Ziergehölzen und so weiter, ne, Rostkrankheiten. Mhm. Und die Krautenbraunfäule war ja heuer massiv und. Also das Fruchtfäulen, gerade an Beeren, Grauschimmel, das war natürlich der Witterung geschuldet. Falscher Mehltau, ja, den wir heuer viel hatten, auch an Reben, aber auch an Gurken,
Kürbis,
vor allem.
Kürbis,
ja.
Jetzt haben wir all die Jahre geübt, wie wir mit wenig Wasser und Trockenheit zurechtkommen. Jetzt haben wir dieses Jahr wieder ganz neue Sachen lernen dürfen.
Ja,
nehmen wir es positiv.
Ja, und jedes Jahr hat andere Herausforderungen, weil einfach andere Voraussetzungen da sind. Wir können nicht, sonst bräuchte man den Beruf des Gärtners einmal, wissen wir alles und dann geht es immer so weiter. Das ist nicht wie Maschinenbau, wo ich eine Maschine einstelle und dann macht die 1000 Exemplare.
Gelten,
genau.
Gell?
Und
genau.
Wir haben halt die Witterung und die ist entscheidend.
Und darum ist ja auch so spannend, weil man nie weiß, was kommt.
Und
bleibt
vielleicht,
interessant.
Ja, letzter Satz, vielleicht auch Hoffnungsschimmer. Das, was heuer vielleicht nicht so gut geraten ist, kann nächstes Jahr wieder besser sein. Und das ist ja unsere Hoffnung,
ganz
auf die wir
genau.
auch setzen.
Absolut. Sie hören Habe die Ehre. Und die Ehre haben wir heute wieder alle miteinander mit dem Hubert Ziegler, unserem BR Heimat Gartenexperten. Und jetzt ist es ja so, dass man im Garten das ganze Jahr immer Ideen hat, was man eigentlich längst machen wollte. Und dann kommt man nie dazu, weil immer erst die dringenden Arbeiten erledigt werden müssen. Dann wird es Winter und dann vergisst man es irgendwie ganz. Herr Ziegler, Sie haben ein paar Ideen mir geschrieben, was Sie empfehlen, was man jetzt im Winter eigentlich gut machen könnte.
Ja, erstmal kann man jetzt noch pflanzen. Das ist eine schöne Pflanzzeit, der Boden ist noch warm und an der Stelle auch noch, habe ich vorhin vergessen zu sagen, auch zum Beispiel die einjährigen Sommerblumenzwiebelpflanzen wie Gladiolen oder Dahlien oder auch Montbretien und so weiter, die müssen wir natürlich jetzt auch rausnehmen, die würden sonst über Winter erfrieren.
Genau, also, das war bei den Arbeiten,
genau,
an die man noch denken
muss. Ne? Also Pflanzen können wir noch, das rausnehmen. Und was man natürlich im Winter gut machen kann, wo man sonst nicht dazukommt, wo man vielleicht auch mal dann bei schönem Wetter mal einen halben Tag verbringen kann, das ist Anlegen von Trockenmauern, von Reisig- und Steinhaufen, also eben Unterschlupfmöglichkeiten für unsere nützlichen Tiere schaffen. Ne?
Mhm.
Oder wir können Vogelhäuser basteln, zimmern oder Nistkästen. Das sind schöne Arbeiten über Winter, vielleicht auch mit Kindern zusammen. Übrigens kann man solche Bausätze auch als Weihnachtsgeschenk sehr gut verschenken.
Idee.
Ja, natürlich.
Genau.
Also,
oder natürlich den Vogelkasten schon fertig gemacht verschenken.
Fertig gemacht
schön.
Verschenken kann man auch. Also nochmal, es gibt Möglichkeiten im Winter, das ein oder andere, was man sonst aus Zeitgründen nicht so
wo man gar nicht dazu kommt.
Ja, genau.
Mhm.
Und lasst euch Zeit mit dem Schneiden. Schneiden können wir auf Februar, März verschieben. Also im März dürfen wir auch auslichten. Im März dürfen wir nur nicht roden oder Hecken auf den Stock setzen. Ne?
Wegen der Vogelschutz.
Aber schneiden, Obstbäume und so weiter, das dürfen wir alles. Und das verschieben wir, da macht es auch viel mehr Spaß. Und man sieht auch viel mehr, was Blütenknospen sind. Und die Wunden sind vor allem nicht so lange offen, was ja wieder für Schaderreger von Vorteil wäre, wenn man das jetzt macht. Also das verschieben wir. Wir machen lieber die anderen Arbeiten, die sonst liegen geblieben sind. Wir können natürlich jetzt auch ganz gut unsere Geräte reinigen, sauber machen, einölen.
Ja, das sollte man wirklich machen. Die sind ja nicht billig, gute Gartengeräte.
Ja,
aber
gute
das ist jetzt wirklich nicht meine Lieblingsarbeit, muss
nein,
ich zugeben.
Nein, oder weil wir vorhin das Thema Baumscheiben hatten. Das ist ja so wichtig, gerade auch in Streuobstbeständen. Wir wissen alle, in Streuobst, die Streuobstwiesen, die Bäume sind absolut unterversorgt mit Nährstoffen. da wird nie gedüngt und der Unterbewuchs, der braucht auch was. Und da wäre es gut, wenn man Baumscheiben macht. Das kann man über Winter ganz gut machen. Es ist ein wenig Arbeit, aber im Winter ist die Rasensoden, es ist ja feucht, kann man die besser abschälen, abziehen. Mhm. Ne? Und dann, das sind so typische Arbeiten, die man über Winter machen kann.
Woran erkenne ich denn, dass mein Obstbaum nährstoffunterversorgt ist?
Ja, einmal, wenn er vielleicht kaum mehr Trieb macht. Mhm. Das hängt natürlich auch der Schnitt mit zusammen, aber beides. Aber wenn ich die letzten Jahre nie was gedüngt habe, weder organisch noch gemulcht habe oder sowas, dann hat durch die Entnahme vom Frucht werden schon ganz viele Nährstoffe entzogen. Klar bleibt das Laub, wenn es wieder runterfällt, das kommt in diesen gesamten Kreislauf wieder dem Baum als Nährstoffe zugute. Aber erfahrungsgemäß, und das zeigen auch ganz viele Bodenproben, die man übrigens auch jetzt über Winter nehmen kann, generell im Garten, zeigt, dass einfach hier die Böden absolut leer sind.
Ich habe mir immer gedacht, mein so ein großer Baum, der kann ja überall hinwurzeln,
ja,
der kommt
schon
zurecht.
Keine Frage, der kann schon mehr erschließen. Aber irgendwann sind auch da die Nährstoffe aufgebraucht. Und wir haben es ja, die Situation ist ja oft so, unsere Gärten werden immer kleiner. Mhm. Ja, wenn ich ein Fan von Kompostwirtschaft bin und das gerne mache, eben auch den Kreislaufgedanken, jetzt sind wir wieder am Anfang der Sendung, befolge, dann kompostiere ich viel, aber ich kann nicht immer diesen Kompost auf die immer kleiner werdenden Gartenflächen geben. Und da bieten sich zum Beispiel gerade diese Baumscheiben von Streuobstwiesen an. Da kann ich Kompost hingeben, der Kompost enthält Nährstoffe, der Kompost hat Mikroorganismen, der Kompost hat Struktur, bietet mit der Zeit Dauerhumus, und das in Verbindung mit dann Mulchen über Sommer ist das eine ganz tolle Möglichkeit.
Mhm. Und in Jahren, also in dem Teil, wo eben die Blüten nicht erfroren sind, war ja dieses Jahr ein wahnsinnig üppiger Fruchtbehang. Braucht dann der Baum nach so einem Jahr mit viel Frucht, braucht er auch mehr Düngung wahrscheinlich als in welchen, wo er wenig hatte, oder?
Ja, natürlich. Der ist ausgezehrt. Ja. Vor allem kommt diesen Bäumen diese organische Düngung über lange Zeit zugute, weil gerade organische Düngung, auch wenn sie Mist haben, gerade im ländlichen Bereich, da gibt es noch Rindermist, da gibt es noch Hühnerhaltung und so weiter. Schafe und so weiter. Das ist ja nicht so, dass ich das einmal gebe und dann wird das verpufft, sondern dann werden die Nährstoffe oft über Jahre freigesetzt. Mhm. Ja, und das kann man ja auch nutzen, dass ich dann immer mal was ausbringe, quasi vielleicht auch entsorge, sinnvoll entsorge, weil dort gibt es keine Überdüngung. Und selbst.
Und da ist der Herbst ist da eine gute Jahreszeit dafür?
Der Herbst, ja, aber ich würde erst mal sagen, im Herbst diese Baumscheiben machen und wenn sie es dünn ausbringen, wird auch nicht viel ausgewaschen, und selbst wenn was ausgewaschen wird, die in tiefere Schichten, da wo ja dann beim großen Baum auch die Wurzeln hinkommen, die nehmen es auf, sodass da nichts ins Grundwasser eindringt. Ne? Also von der Seite her sind wir da viel auf der sicheren Seite.
Ja, wunderbar, schon wieder was gelernt.
Aber die Baumscheiben halt jetzt machen.
Ja, ne? Genau.
Nicht sagen, das mache ich im Frühjahr oder habe keine Lust.
Dann hat man wieder keine Zeit.
Dann hat man wieder keine Zeit, genau.
Genau. Und wie wir ganz am Anfang schon gesagt haben, es sind ja Tage jetzt, wo es einen nicht schon vom Wetter herauszieht. Und trotzdem merkt man, wenn man draußen ist, dass es einem gut tut.
Ja.
Bewegung an der frischen Luft. Jemand, der einen Garten hat, hat immer gute Gründe rauszugehen. Und in diesen Zeiten ist es
vielleicht darf ich noch
wichtiger.
Eins sagen.
Aber natürlich.
Das ist nicht Gartenarbeit, sondern das ist Sport,
das ist
Wohlfühl, das ist draußen, das ist Auftanken des Akkus. Ich kenne jemanden, ist ein Handwerker, der ist ein wenig gestresst, der geht jeden Samstag, der hat auch eine Obstanlage oder Obstwiese, der sagt, das ist für ihn Erholung pur, wenn er dort ist.
Mhm.
Ja. Und das müssen wir vielmehr auch sehen, draußen zu sein, wie gerade in der lichtarmen Zeit, wir brauchen ja Sonnenlicht, ja, das ist so wichtig, dass wir da draußen
und
sind.
Und einfach Helligkeit, auch wenn keine Sonne da ist, ist einfach hell, und wenn man draußen ist, merkt man ja, dass es einem gut tut, aber man braucht einen Grund. Aber ich sage immer, Gartenarbeit ist gesund, Gartenarbeit hält gesund, und ich war jetzt heuer mal ein bisschen nicht so gut beieinander, da habe ich ehrlich gemerkt, also da habe ich jetzt nicht gearbeitet, aber einfach mal rauszugehen in den Garten, Blättchen aufzuheben, das macht auch gesund.
Ja, Und man hat ja auch Freude, vor allem wenn jetzt da, wenn dann auch vielleicht Vögel sind, Schmetterlinge sind, wenn schöne Blumen da sind. Also ich denke, auch das macht ja auch was mit einem, ja, dass man sich freut, dass vielleicht ein Igel rum, also das gibt einem ja so viel, ja, dass man sagt, Mensch, vielleicht mache ich doch eigentlich alles richtig und sorge dafür, dass es der Welt gut geht, der Umwelt, der Natur gut geht.
Genau, das ist Wellness, also das Wohlfühlen Wellness, ja? Im ursprünglichen genau. Sinn. Garteln verbindet. Ich glaube, die Erfahrung hat jeder von uns irgendwann schon machen dürfen. Und es funktioniert tatsächlich auch bei Menschen, die auf ganz unterschiedlichen Kontinenten leben, wenn sie in vergleichbaren Klimazonen leben. Und das ist auch bei einer Schulpartnerschaft zwischen Unterfranken und Tansania der Fall, die sich in diesem Jahr an die Bayerische Landesanstalt für Wein und Gartenbau in Veitshöchheim gewendet hat. Herr Sieler, mit welchen Fragen sind die auf Sie zugekommen?
Also das waren 15 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Veitshöchheim, hier vor Ort bei uns. Die haben im Rahmen einer Projektarbeit, die haben eine Partnerschule in Tansania und die dortige Schule muss sich aus ihrem Gemüsegarten selbst speisen. Ja, mhm. Die können das nicht einfach, sondern das wissen wir alle, dass es in Afrika nicht so einfach ist mit Lebensmittelsicherheit und so weiter. Also die müssen sich selber versorgen und die Leben haben da immer sehr einseitig auch angebaut. Viel Kohl und so weiter. Und jetzt kam es darum, die haben einen Vorschlag gemacht, was sie alternativ anbauen könnten und das, damit das nicht nur Theorie ist, sondern sind sie auf uns zugekommen und haben um Rat gefragt. Wir haben die auch beraten, was gehen kann und was Sinn macht. Und damit das auch in der Praxis funktioniert, haben die von bei uns im Schaugarten einen Teil der Fläche mit eben diesen Vorschlägen bestückt. Mhm. Und das gleiche Beet, zwar etwas größer, fand in Tansania statt.
Mhm,
und die haben sich natürlich heute über Internetaustausch und so weiter, ne?
Ja, kann man ja
das
Fotos
kann man
schicken,
alles Fotos schicken Videos. Und haben sich beraten und so weiter und so fort, haben sich da ausgetauscht und ich fand, das war eine ganz tolle Geschichte. Wir haben auch dabei gelernt und für uns war das wichtig, damit wir auch da mitgemacht haben, wir wollen damit auch Jugendliche wieder mehr an den Garten heranführen. Mhm. Und ich denke, das ist uns gelungen, weil ganz viele der Studierenden, die kamen erstmal zum ersten Mal mit Anbau von Gemüse
in Berührung.
Mhm. Ja. Und die haben auch gesehen, dass es Vorarbeiten braucht, dass man voranziehen muss, dass es nicht so einfach ist, dass die Witterung eine Rolle spielt und dass es nicht immer Handelsklasse 1 gibt. Wir hatten unter
anderem.
Ja, das
ist die größte Überraschung meistens.
Ja, wir hatten zwar Kartoffeln angebaut, weil mein Kartoffeln ist, wissen wir, alles ein Sattmacher. Ne? Mhm. Und Kartoffeln kann man lagern. Man kann aus Kartoffeln auch ganz viele Zubereitungen herstellen. Ne? Dann haben wir Tomaten als ebenso auch, weil Jugendliche essen halt mal gern auch Ketchup oder auch Tomaten so oder auch Suppe. Das ist in Afrika sicher auch ganz wichtig. Dann hatten wir Süßkartoffeln. Mhm. Wir hatten diese Edamame, die Speisesoja, wir haben sogar Erdnuss und Linsen und dieses Pseudogetreide Amaranth angebaut. Und da haben wir gelernt, dass in Afrika, wir kennen Amaranth hier immer so als Ersatz in glutenfreier Ernährung. Ne?
Ja, genau.
Mit Amaranth oder andere Pseudogetreide werden da gerne verwendet. Und wir haben gelernt, dass in Afrika die Blätter genutzt werden wie Spinatersatz.
Ah,
ja.
Okay.
Ja, also sehen Sie, es war ganz wichtig.
Geht es bei allen Amaranth-Sorten? Das könnten wir ja auch.
Ja, jetzt haben wir das einmal gemacht. Also mit diesen Sorten, wir haben das zu spät gelernt. Wir haben also keinen Spinat draus gemacht, aber ich kann mir gut vorstellen, es gibt ja ähnliche. Es gibt da so ein Erdbeerspinat, der so
Baumspinat,
Neuseeland.
Genau, heißt alles Spinat, sind eigentlich andere Pflanzen.
Das sind alles, wo man die Blätter nutzen kann. Wir kennen es ja von der Melde und von, wo man ja auch die Gartenmelke, das Blatt nutzen kann. Und ich meine, Spinat wird ja eh gekocht, also da dürfte auch nichts passieren, also von der Seite.
Aber man hat ja mehr Ertrag, gerade bei Amaranth, das sind ja winzige kleine Kügelchen, aber wenn man die Blätter auch noch nutzen kann, das ist ja sehr attraktiv dann.
Aber man muss aufpassen, das haben wir gelernt, die Samen sich aus wie verrückt. Ne? Mhm,
ja, ja.
Also wir haben das Beet geräumt und es geht alles auf. Also das müssen wir jetzt umarbeiten. Also die nutzen halt den Samen natürlich auch für die Saatgutgewinnung. Also ja. Sie sehen, es wird auch da in Kreisläufen gedacht. Aber noch einmal, für uns war es wichtig, dass die Schüler auch gesehen haben, dass nicht alles Handelsklasse 1 wird. Dass die kleine
das haben die deutschen Schüler lernen müssen.
Genau. Dass die kleine Kartoffel, das kleine Radiesle, auch wenn wir Radiesle jetzt nicht dabei haben, aber ich sage es einmal exemplarisch noch, oder der kleine Apfel, genauso einen Wert hat. Mhm. Also das ist wieder jetzt auch ein Beitrag zur Lebensmittelverschwendung. Ja, dass ich, und auch diese Wertschätzung des selbst angebaute, das hat eine andere Wert, das schmeißt man nicht weg, wenn es nicht schön geworden ist.
Man isst mit viel mehr Andacht, ja. Genau.
Und die haben das auch verarbeitet, die hatten eine ganz tolle Lehrkraft, die unterstützt hat, die das Projekt gemanagt hat, also sehr engagiert und Hut ab. Die hatte die Gruppe wirklich gut gecoacht und die hat das wirklich toll gemacht. Wenn jemand da noch mehr erfahren will, auch Bilder, der kann bei uns auf der Webseite gucken. Da ist das Thema Spiegelbeet Tansania eingestellt.
Okay, Spiegelbeet ist das Stichwort, ja. Was wir uns merken. Und jetzt sind wir natürlich sehr gespannt, was jetzt im Spätherbst für uns noch für einen Ausflugstipp haben, für alle Menschen, die sich für Pflanzen, Garten und sowas interessieren. Was raten Sie uns diesmal?
Ja, es ist natürlich schwer, die Gartenschauen sind zu und alles ist. Aber jetzt kommen ja die vielen Weihnachtsmärkte und Adventsausstellungen und so weiter. Und da findet man auch ganz viele Gartenschätze, vor allem auch winterliche Floristik, aber auch die regionalen Obst- und Gemüsebaubetriebe, die haben, oder Streuobstinitiative, die haben ganz besondere Produkte, die sie immer dort ausstellen, vorstellen und verkaufen. Von Kräutersalzen, eingelegtem Gemüse hin zum Aronia-Punsch, Wildobstaufstrichen, Trockenobst, ne? Auch mit den rotfleischigen Äpfeln, die eben diese roten Ringe ergeben, bis hin zu schokolierten Zwetschgen. In Unterfranken gibt es sogar Zwetschgenbratwürste und besondere Edelbrände, besondere Mischsäfte, besondere Liköre. Also ich denke, da findet man ganz tolle Sachen zum Verschenken, aber auch für den Eigenverbrauch mal was
oder
anderes.
Oder Anregung, was man selber ja auch machen könnte.
Und Anregung,
ist ja auch
genau.
Noch nicht zu spät. Für so ein selbstgemachtes Weihnachtsgeschenk kommt natürlich schon immer sehr gut an.
Ja, also ich finde, diese Sachen sind so vielseitig und die gibt es in jeder Region und auch dann das Regionaltypische wird dann herausgestellt und da sind wir auch wieder, ja, sanfter Tourismus, Regionalität stärken und die direkt absetzenden Betriebe stärken. Das fließt da alles mit rein und die Atmosphäre des Weihnachtsmarktes, Adventsmarktes, Adventsausstellung auch genießen.
Jawohl, Entschuldigung, jetzt versagt meine Stimme kurz vor Schluss. Herr Siegler, ich danke Ihnen so herzlich für diese wirklich wunderbaren Erklärungen, die Sie uns das ganze Jahr geben, die vielen Anregungen für unsere eigenen Gärten. Sie sind einfach ein sprudelnder Quell von Informationen, die wirklich aus der Praxis kommen. Und dafür ein ganz herzliches Dankeschön für dieses Jahr. Und ich freue mich, ich weiß jetzt schon, dass wir im März wieder die erste Sendung gemeinsam haben werden und den Frühling miteinander begrüßen. Ich wünsche Ihnen alles Gute bis dahin.
Ich wünsche Ihnen auch, erstmal Ihnen, Frau Schubert, aber allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, alles Gute. Kommen Sie gut über den Winter, genießen Sie das, auch mal die Stadezeit, den Garten in Ruhe zu lassen, aber vielleicht die ein oder andere Arbeit zu machen. Wir haben ja Anregungen heute gegeben und ich sage immer, was heuer vielleicht nicht so gut war, wird nächstes Jahr besser oder anders. Und das sind wieder nächstes Jahr neue Herausforderungen. Wir werden Sie gerne damit begleiten und nutzen Sie auch mal die Zeit über Winter, um vielleicht Fachliteratur zu stöbern oder bei uns ganz viele Anregungen, die wir auf unseren Homepage haben, lwgbayern.de, auf der Seite Freizeitgartenbau, Infoschriften, Wochentipps, Gartenblogs.
Es wird nicht langweilig.
Es wird nicht langweilig.
Jawohl. Ich danke Ihnen, Herr Siegler. Alles Gute und bis zum nächsten Jahr.